The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 15. Mai. Der deutsche Mindestlohn ist im ewigen Engtanz mit der Politik. Das ist der Rhythmus, wo er mit muss, die Politik führt und sie fordert.
Für die deutsche Sozialdemokratie wird es niemals ein langweiliges Thema sein, wenn wir schlagartig dafür sorgen können, dass 7 Millionen Menschen mehr Geld in der Tasche haben. Und deswegen völlig klar, der Mindestlohn muss weiter steigen.
Auch der Kanzler macht Gutwetterwahlkampf mit einem höheren Mindestlohn.
Es wird zu wenig verdient.
Schon bei der vergangenen Bundestagswahl, ja, da forderte er.
Viele Bürgerinnen und Bürger des Landes arbeiten schwer und verdienen viel zu wenig. Ich setze mich ein für 12 Euro Mindestlohn. Das will ich im ersten Jahr meiner Kanzlerschaft durchsetzen.
Mittlerweile steht der Mindestlohn bei 12,41 Euro. Im Interview mit dem Stern legt Olaf Scholz jetzt nach. 15 Euro fordert er. Das klingt gut im Europawahlkampf. Wortwörtlich sagt er, ich bin klar dafür, den Mindestlohn erst auf 14 Euro und im nächsten Schritt auf 15 Euro anzuheben. Zitat Ende. Dabei ist der Mindestlohn doch eigentlich kein Wünsch dir was eines Bundeskanzlers, sondern ein Gesetz, das von einer hochkarätig besetzten Sonderkommission aus Arbeitgebern, Gewerkschaftern, Ökonomen erarbeitet wird. Und der Mindestlohn wird aber, das nur nebenbei, nicht von Politikern und nicht aus der Steuerkasse bezahlt, sondern von privaten Unternehmern, vom Gastronom, vom Schreiner, vom Friseur, vom Spediteur, ja von allen, die in den unteren Lohngruppen Menschen beschäftigen und bezahlen. Scholz interessiert das wenig, der Mindestlohn kommt und er kommt als Geschenk von oben und nicht aufgrund von Expertise und auch nicht als Lohn für Leistung. Dabei hatte die SPD-Arbeitsministerin Andrea Nahles, der eine oder die andere erinnert sich vielleicht genau davor, einst gewarnt, vor 8 Jahren nämlich.
Als wir das Mindestlohngesetz gemacht haben, da haben wir uns sehr schnell in der Großen Koalition darauf verständigen können, dass wir keinen politisch festgesetzten Mindestlohn wollen. Das öffnet Willkür und Populismus Tür und Tor.
Aber Olaf Scholz und seine Regierung stehen damit nicht alleine da. Das Einmischen von oben, aus der Staatlichkeit heraus, das gibt es auch woanders, zum Beispiel in den USA.
The Biden administration hiking tariffs on roughly $18 billion worth of Chinese imports.
Präsident Joe Biden erhöht also die Zölle auf eine Vielzahl chinesischer Produkte. Vom Hafenkran bis zur medizinischen Spritze aus China gibt's bald ordentlich Zollaufschlag, sobald die Ware über die amerikanische Grenze kommt. Bei Elektroautos, da wird's besonders teuer. Die Zölle sollen 100% betragen. Das heißt, für die Käufer wird das Elektroauto aus China mal eben im Preis verdoppelt. Die Begründung, China würde den Wettbewerb verzerren durch künstlich verbilligte Export. Naja, America First kann man hier auch sagen. America First funktioniert auch auf demokratisch. Wie sagte Joe Biden schon bei der vergangenen State of the Union?
We're gonna buy American. We're gonna buy American.
Okay. Und auch im schönen Rom heißt es Buy Italian, nur ein bisschen anders konnotiert. Weil der italienische Staat mit fast 3 Billionen Euro verschuldet ist, Rekord übrigens in Europa, pumpt er sich das Geld auch von den eigenen Bürgern. Die Italiener kaufen einfach Staatsanleihen. Die Rendite liegt bei ca. 3-4%. Bei dieser Geldeinsammelaktion kamen in der vergangenen Woche 13 Milliarden Euro zusammen. Und weiter geht die italienische Schuldenparty. Mindestlohn, Schutzzoll, Staatsanleihe. Wir lernen. Der Staat macht sich die Welt, wie es ihm gefällt. Das Geld mag vielleicht ausgehen, aber die Ideen für immer neue Interventionen, die gehen niemals aus. Der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. Ist lange tot, aber sein Motto hat bis in die Demokratie hinein überlebt. Der Staat bin ich. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Gerhard Baum ist ein FDP-Urgestein mit seinen 91 Jahren. Mit ihm spreche ich heute Morgen über die FDP und was er seiner Partei in der jetzigen Situation empfiehlt.
Die FDP kann nur erfolgreich sein, jetzt in dieser Regierung. Diese Kräfte müssen sich zusammenraufen.
Anne Schwedt an der Wall Street hat die neuesten Zahlen von Alibaba. Und George Clooney feiert Premiere. Und in Mainz, da zeigt sich, der beste Freund des Menschen ist und bleibt der Hund. Die FDP ringt um Profil in der Ampel, um Größe, naja, und um bessere Umfragewerte. Da ringt sie auch. Aktuell 5%, nicht so doll. Die Liberalen streiten mit der SPD, mit den Grünen um die Rente. Davor waren es die Wärmepumpen, der AKW-Streckbetrieb und. Das schafft Schlagzeilen, aber kein Vertrauen in der Bevölkerung. Während unsere Welt als krisenhaft wahrgenommen wird, darf nicht nur gestritten werden. Das ist die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit, es braucht natürlich auch Taten, damit die Wirtschaft wieder in die Spur kommt und der Wohlstand und die Jobs und die Löhne wachsen können. Ja, auch das erwartet man von der FDP. Je unübersichtlicher die Lage, desto mehr richten sich die Blicke auf jene, die nicht mehr um die Macht kämpfen müssen, die nicht mehr in die Gegenwartsstreitereien verstrickt sind, diejenigen, die frei denken und frei sprechen können. Kurz, die eine Autorität sui generis darstellen. Gerhard Baum ist so eine Autorität. Er war Bundesinnenminister unter Helmut Schmidt in den Jahren 1978 bis 1982. Er war das Gesicht der Freiheit, des Rechtsstaates, der Experte für den mitfühlenden Liberalismus, lange bevor dieses Schlagwort erfunden. Heute ist Gerhard Baum 91 Jahre alt, bald 92. Seine Stimme hat bis heute nichts von ihrem guten Klang und auch nichts von ihrem politischen Gewicht verloren. Und genau deshalb habe ich ihn eingeladen. Wir sprechen neben dem Sorgenkind FDP auch noch über die AfD. Hören wir mal zu, was der alte, weise Mann des Liberalismus uns zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Gerhard Baum.
Ja, guten Morgen.
Man hatte ja gedacht, das Soziale, das Ökologische und das Liberale passt in dieser Ampel zusammen oder könnte zusammenfinden, aber irgendwie, Herr Baum, scheint es ja nicht zu klappen, oder?
Nein, es klappt nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wir können ja die Wirklichkeit nicht verändern. Es gibt diese Strömung in der deutschen Politik. Und ich habe gedacht, mein Gott nochmal, das wäre ja eine gute Kombination, zu Lösungen zu kommen. Aber es ist sehr schwierig. Übrigens wird es immer schwierig bleiben, auch in anderen Konstellationen.
Aber der Wähler hat das letzte Wort und dem scheint das ja nicht zu schmecken. Ausweislich aller Umfragen ist die FDP tatsächlich irgendwie knapp drüber, ja, unter der 5%.
Das macht mir, Herr Steingart, ganz große Sorge. FDP bringt gute Dinge in die Koalition ein, aber sie erreicht liberal gesinnte Menschen in diesem Lande nicht in ausreichender Zahl. Sie kommt zum Teil nicht an. Und sie hat auch ein Image, das...
Die Partei oder der Vorsitzende?
Die Partei. Das heißt also, der Vorsitzende steht natürlich für die Partei, aber das heißt also, dass sie... den Ruf nicht los wird. Sie verhindere alles. Sie gestaltet auch. Deshalb ist es ganz notwendig, dass sie jetzt begreift, dass ihr Erfolg jetzt etwa im Bereich der Wirtschaftspolitik davon abhängt, dass die Ampel erfolgreich ist. Die FDP kann nur erfolgreich sein, jetzt in dieser Regierung. Und Entscheidungen brauchen wir nicht in 2 Jahren, sondern jetzt. Das heißt, diese Kräfte müssen sich zusammenraufen, um etwas zu vermeiden, was mich sehr stört. Irgendeine Einigung zu verkünden und hinterher sozusagen sagen, nein, eigentlich war es nicht so gemeint. Wir fangen die Diskussion von vorne an.
Bei der Rente, meinen Sie, ist das ja passiert.
Zum Beispiel bei der Rente. Also die Menschen sind zutiefst verunsichert.
Aber warum ist es passiert, Herr Baum? Es ist deswegen passiert, weil die FDP-Führung sagt bis hierher und nicht weiter, wir können nicht die Kindergrundsicherung und dann noch die Rente, den Mindestlohn, das Bürgergeld, genug ist genug.
Gut, dann hätte man das nicht vereinbaren sollen. Man ist vor die Öffentlichkeit getreten, hat gesagt, wir haben uns gar nicht. Nein, diese Irritationen müssen weg. Ich sage Ihnen, die Menschen sind zutiefst verunsichert. Sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Die Welt ist in Unordnung. Wir sind großen Gefahren ausgesetzt. Das heißt, in einer solchen Situation muss eine Regierung Verlässlichkeit ausstrahlen.
Aber die Familienunternehmer wissen schon, was die Stunde geschlagen hat.
Eine
Klientel der FDP, sieht, dass der Sozialstaat expandiert und expandiert, obwohl gar kein Wachstum mehr da ist.
Ich habe diese Sorge auch. Nur wissen Sie, die Familienunternehmer retten die FDP nicht über 5%.
Das heißt?
Sie müssen dieses Potenzial von liberal gesinnten Bürgern müssen sie wieder ganz gezielt gewinnen. Sie müssen auch eine Stammwählerschaft aufbauen. Sie müssen eine Ortsbestimmung des Liberalismus machen, der ja nicht nur Wirtschaftspartei ist. Also ich finde, das Vertrauen muss wieder aufgebaut werden. Viele Menschen, die ich treffe, liberal gesinnte Menschen, fühlen sich politisch heimatlos.
Warum? Weil sie sagen, ökonomische Verengung.
Nicht nur deshalb, sondern sie sagen, der ganze Stil gefällt uns nicht.
Waffenlieferungen ist eines der wichtigen Themen der FDP, Spitzenkandidatin in diesem Europawahlkampf. Waffenlieferungen an die Ukraine, Wehrhaftigkeit zeigen, Putin zurückweisen. Prima. Das ist schon auch Ihr Programm.
Alles prima.
Denn hier wird ja nochmal ein anderer Liberalismus, ich sage mal ein wehrhafter Liberalismus, deutlich.
Ja, absolut richtig. Ich habe am Wochenende in Dresden der Witwe Nawalny den Friedenspreis übergeben. Strack-Zimmermann unterstützt ja diese Politik, nicht? Wir müssen einem Volk helfen, das um die Freiheit kämpft. Wer hat uns eigentlich von den Nazis befreit? Ukrainische Soldaten, ja. Mit Waffengewalt.
Unter anderem.
Und viele sind nicht nach Hause gekommen. Ja. Und von uns werden nur Waffen verlangt.
Würden Sie weitergehen eigentlich?
Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich weiß, dass unsere Freiheit davon abhängt, wie das mit dem Krieg in der Ukraine ausgeht. Und das ist kein regionaler Konflikt. Das ist ein Angriff auf die durch Menschenwürde geprägte Weltordnung.
Zurück zur FDP. Die FDP steht trotz dieser Spitzenkandidatin, die ja doch laut vernehmbar ist und nicht die Ökonomie vorne dran stellt, steht die FDP nicht gut da, in den Umfragen, auch im Ansehen nicht.
Nicht nur in den Umfragen, Herr Steingart, sondern auch in den letzten Wahlen der letzten Jahre, nicht?
Aber was sind die Ursachen? Wir beide sind ja gerade auf Ursachenforschung unterwegs.
Ursachen ist es eben ein Liberalismus, der diese Tradition aufnimmt, in der wir stehen. Wir, die Liberalen, stehen in der Tradition von 1848, der gescheiterten Revolution, in der Tradition von Stresemann, von Heuss, von Hugo Preuß. Wir haben eine Geschichte. Wir sind keine Bewegung, die irgendwann entstanden ist, wieder eine Strömung der deutschen Politik. Und wir müssen jetzt fragen, was bedeutet Liberalismus in dieser Krisensituation und nicht nur auf einzelnen Feldern, sondern insgesamt. Ich finde, jetzt ist ganz wichtig, dass diese Entscheidungen, die sich jetzt sozusagen konzentrieren auf eine Verbesserung des Wirtschaftsstandortes, dass die mit den Partnern wirklich in großer Einstimmigkeit geregelt werden, jetzt. Und nicht in irgendeiner Weise angedeutet wird, die FDP würde die Ampel verlassen.
Man hat ja aus der Erfahrung der Weimarer Verfassung, gibt's die Selbstauflösung des Bundestages, sozusagen, ich jag mich selber auseinander, das gibt's nicht.
Nein.
Aus gutem Grund, sagen
Sie. Der Selbstmord der Parlamente ist durch unsere Verfassung sehr erschwert worden.
Und Sie begrüßen das auch?
Absolut. Ein richtiges, wichtiges Element der Stabilität unserer Demokratie.
Das heißt, ihr Aufruf in zwei Worte, reißt euch
zusammen.
Das sind drei Worte.
Wir feiern das Grundgesetz, wirklich die Verfassung, mit der die Deutschen zum ersten Mal in der Demokratie angekommen sind. Alles vorher war durchmischt von rassistischen Überlegungen, von irrationaler Arroganz, von schrecklichen Menschenrechtsverweisen. Zum ersten Mal sind wir in der Demokratie angekommen. Und als ich vor 70 oder 50 Jahren angefangen habe, Politik zu machen, war das unser Leitbild, die Menschenwürde.
Sie waren zuständig für die Umwelt und für die innere Sicherheit.
Und die Kultur und weiß auch toll, was für Sport und Reaktorsicherheit. Ich war Flüchtlingsminister. Können Sie gar nicht vorstellen, was das für ein Gemischtwarenladen war.
Heute die FDP, was würde sie eigentlich tun im Innenministerium bei der Migration? Würden Sie eine andere Route einschlagen als Nancy Faeser?
Also ich habe Zweifel, ob man anerkannte Asylbewerber in einem Drittland belassen kann. Aber es ist ein Detail. Wir müssen uns wehren gegen eine Immigration, die uns überschwemmt. Das ist vollkommen klar. Mit rechtsstaatlichen Mitteln. Und das versucht man jetzt. Und ich meine, wir müssen auch sehen, dass wir unsere Verfassung verteidigen.
Ja. Gegen die AfD?
Gegen die AfD, nicht nur die AfD, das sind Strömungen in unserer Gesellschaft. Es gibt Untersuchungen seit Jahren, dass Teile des Bürgertums verrohen, gegen Minderheiten aufstehen, gegen Andersdenkende, das System verachten, die Presse verachten, die Institutionen einer Demokratie verachten. Und es wird kein Ermächtigungsgesetz geben wie 1933. Die sickern ein in die Entscheidungsfunktionen. Nehmen Sie mal an, was da passiert in Thüringen möglicherweise. Die besetzen dann plötzlich Positionen in demokratischen Institutionen unseres Landes, Gerichten, Polizei und so weiter. Also wir sind dabei, muss man sich mal vorstellen, durch Verfassungsänderung unser Verfassungsgericht in Karlsruhe zu schützen.
Was ja im Prinzip eine gute Idee ist. Wir hatten jetzt das Urteil von Münster in diesen Tagen, das besagt, dass die AfD ein Verdachtsfall rechtsextremistischer Umtriebe ist und deswegen vom Verfassungsschutz unter die Lupe genommen werden. Nicht nur darf, sondern auch muss.
Ja, Sie haben jetzt natürlich andere Möglichkeiten, Informationen zu gewinnen. Aber wichtig ist die Begründung des Urteils. Warum die rassistische Ausgrenzung von ganzen Bevölkerungsteilen, die keinen deutschen Hintergrund haben? Das war die Aussage des Verfassungsgerichts im NPD-Urteil. Und das hat jetzt Münster wieder aufgenommen. Das heißt, sie verfolgt verfassungsfeindliche Ziele. Eines sollten wir nie vergessen. Wir verteidigen die Demokratie nur durch uns selbst, durch jeden Einzelnen, nicht durch irgendwelche juristischen Akte. Die können dazukommen. Und was ich jetzt fordere, ist, dass man endlich mal den Blick richtet auf die Vorfeldorganisationen der AfD, also die AfD-Jugend und viele andere Vorfeldorganisationen, Kulturvereine und so weiter. Die kann man mit einem Federstrich der Innenministerin als Vereine verbieten. Vereine, die gegen die Verfassung gerichtet sind, steht im Artikel 9 des Grundgesetzes, sind verboten.
Weil das würde ich jetzt machen. Weil das Vereinsverbot leichter durchzusetzen ist, als das Parteienverbot.
Viel leichter.
Aber Sie waren beim Parteienverbot ja zurückhaltend, ob man das tun sollte. Beim Vereinsverbot sind Sie entschieden.
Entschieden, das jetzt zu machen. Als Signal.
Herr Baum, danach kann gar nichts mehr kommen. Es lebe die Freiheit. Vielen Dank.
Herr Steingart, es war mir eine Freude, mit Ihnen zu diskutieren.
Unser Gespräch ging natürlich noch weiter. Wir haben über den Zulauf für den Rechtspopulismus, auch für den Rechtsextremismus gesprochen und warum das Bürgertum, Teile des Bürgertums, sich hier klarer positionieren, artikulieren und auch wehren müssen. Hören Sie am Samstag gerne zu. Dieses wuchtige Plädoyer gegen das Grummeln und gegen die Gleichgültigkeit. Als Pionier können Sie am Wochenende das Gespräch in voller Länge anhören. Ich lade Sie ein.
My Way. Der Podcast für und über Familienunternehmen.
Wahrscheinlich kennen Sie alle seine Drogeriemärkte. Christoph Werner ist der Boss von DM. In der aktuellen Folge unseres Podcasts My Way spricht Frank Doppheide mit ihm. Frank Doppheide ist der ehemalige Chef der Werbeagentur Grey, heute sein eigener Herr im Hause. Die Firma heißt Human Unlimited. Und er hat sich mit Christoph Werner verabredet und die beiden haben gesprochen über das sehr interessante, auch sehr erfolgreiche Leben dieses DM-Inhabers. Er ist der Sohn des Gründers, Götz Werner, aber er hat zunächst mal außerhalb von DM gearbeitet, bei L'Oréal in Frankreich, bei GlaxoSmithKline in den USA. Und dann der Wechsel nach Karlsruhe in die Führung des Familienunternehmens.
Fühlte sich das anders an? Weil am Ende ist es natürlich auch Ihr Unternehmen.
Naja, also Sie müssen immer Antworten geben, ne, auf Fragen, die gestellt werden. Ob Sie jetzt ein börsennotiertes Unternehmen sind oder ein Familienunternehmen. In einem Familienunternehmen ist es einfacher, mit den Mitentscheidern auch zu sprechen, als in einem Börsenunternehmen. gerade wenn das eine sehr atomistische Aktionärsstruktur ist. Das macht schon einen Unterschied. Und sie haben natürlich dann, wenn sie in der Verantwortung bin und dann auch auf der Gesellschafterseite mitgestalten können, haben sie einfach die Möglichkeit, doch mehr zu bewegen und auch schneller zu bewegen. Und das ist ja gerade die Stärke von Familienunternehmen, die Geschwindigkeit, die einfach haben können.
Rein interessehalber, wie viele Gesellschafter müssen sie eigentlich überzeugen, die ja ehrlich gesagt gar keine Ahnung vom Geschäft haben, weil die dann alle Beiratsmeetings mal zusammentauchen?
Es ist doch so, dass jetzt gerade in Familienunternehmen das Unternehmen sozusagen das primäre Interesse ist des Investments auch. Und nicht wie bei einem Portfolio, ne, wo dann die Unternehmen auch immer mal wieder verkauft werden und gekauft werden. Und gerade bei Familienunternehmen, was die ja auszeichnet, ist doch der Anspruch, dass man sagt, die nachfolgende Generation soll es in besserem Zustand übergeben bekommen, als man es selbst empfangen hat. Und das ist natürlich schon ein anderes Umfeld. Ja.
Die Familienunternehmer haben noch einen anderen großen Vorteil. Die haben nämlich ein Gespür für das Unternehmen, für die Leute, für den Laden, für den Markt. Mehr als angestellte Manager in großen Corporates. Ich habe mich gefragt, sitzt das Bauchgefühl eigentlich in der Geschäftsführung mit am Tisch? Hören Sie auch auf Ihren Bauch?
Ja, also ich weiß nicht, ob ich Ihnen jetzt folgen würde in dieser Beobachtung. Ne? Also ich glaube auch, dass bei börsennotierten Unternehmen es sehr, sehr gute Menschen gibt, die sich sehr intensiv auch mit den Unternehmen verbinden. Zumal man auch sagen muss, auch in Familienunternehmen gibt es oft extreme Schwierigkeiten dann auch unter den Gesellschaftern, ne? Die das Unternehmen als Anspruch sehen und nicht mehr als Verpflichtung. Aber zur Frage, ob das Bauchgefühl mit am Tisch sitzt. Intuition ist schon was Wichtiges, weil eben es immer wieder darum geht, Entscheidungen zu treffen, wo eben es mehrere Möglichkeiten gibt, die letzten Endes gleichwertig sind. Und dann müssen sie sich ein Herz fassen und sagen, ja, und da habe ich jetzt ein größeres Zutrauen in diesen Weg. Und deswegen treffe ich jetzt diese Entscheidung, bleib dann aber dran, um die Folgeentscheidung dann auch zu treffen. Weil es ist ja nicht eine große Entscheidung, die getroffen werden muss, sondern es sind letzten Endes ist die Frage, inwiefern besteht die Verantwortungsübernahme auch für die Folgen meiner Entscheidung.
Ja. Aber gibt es so ein Beispiel, wo Sie sagen, guck mal, das war so eine Bauchgefühlentscheidung auch, wo die Intuition auch eine Rolle gespielt hat?
Ja gut, ich würde mal sagen, bei jedem Einstellungsgespräch, ne, Frage von Besetzung auch, von verantwortungsvollen Positionen, brauchen Sie dieses Gefühl. Ne? Weil natürlich wissen Sie, was der Mensch schon gemacht hat, aber ist das jetzt wirklich indikativ für das, was er künftig tun wird? Ich glaube, worum es ja geht, dass man das Potenzial in jemandem erkennt und das können Sie nicht beweisen.
Mehr von und über Christoph Werner hören Sie in der neuesten Folge des MyWay Podcasts. Sie finden alle Hinweise darauf in den Shownotes für diesen Podcast. Der MyWay Podcast ist übrigens der akustische rote Teppich zu unserem MyWay Strategiegipfel der Familienunternehmen am 10.11. September im Berliner Westhafen. Mit dabei sind die Chefin von Motel One, der Chef des Sacher Hotels, der E.ON-Boss Leonard Birnbaum, der O2-Telefonica-Chef Markus Haas, Tina Müller, die ehemalige Douglas-Chefin, jetzt bei Veleda CEO und. Ein paar Politiker sind übrigens auch dabei. Christian Lindner von der FDP, Carsten Linnemann von der CDU und Sarah Wagenknecht. Also, kommen Sie doch einfach auch. Ich freue mich auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist Berichtssaison und die Zahlen für uns hat Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Alibaba, Anne, hat ja neueste Zahlen veröffentlicht. Die große Amazon-Konkurrenz aus China. Sag uns, wie läuft's dort?
Ja, eigentlich nicht so gut, Gabor. Bei Alibaba brachen die Gewinne um 86% ein. Damit wurden auch die Analystenerwartungen deutlich verfehlt. Der Grund dafür ist, dass Alibaba letztes Jahr seine größte Firmenumstrukturierung jemals hatte. Anfang des Jahres hatte Alibaba aber noch ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 25 Milliarden Dollar angekündigt. Damit sollte das Vertrauen der Anleger gestärkt werden. Alibaba leidet aber auch unter dem zurückhaltenden Kaufverhalten der Menschen in China. Deshalb hatte man auch versucht, die Nachfrage im Ausland anzukurbeln. Im internationalen Geschäft gab es auch einen Umsatzplus von 45%. Im Cloud-Geschäft allerdings, dem Hoffnungsmarkt von Alibaba, gab es nur einen Plus von 3%. Alibaba erklärt die Verluste insgesamt mit verlustreichen Investments in andere Firmen und versucht, sich optimistisch zu geben, was den Ausblick betrifft. Die Anleger waren aber nicht so happy. Die Alibaba-Aktie in den USA fiel nach Bekanntgabe der Zahlen um mehr als 8% und schloss dann mit 6% im Minus.
Und dann, Anne, geht die Aktie von AMC so richtig durch die Decke. Was ist das für ein Unternehmen und warum eigentlich läuft die Aktie so gut?
Ja, AMC ist ja eine Kinokette hier in den USA und die war genauso wie GameStop eine von den sogenannten Meme-Aktien, die Kleinanleger in dem Nach-Corona-Boom ja künstlich in die Höhe schickten, um Wall Street-Shortsellern dicke Verluste einzubrocken. Und diese Woche postete ja der Mann, der damals schon die Bewegung antrieb, das erste Mal seit 3 Jahren wieder auf Social Media. Das hatte dann bei den Meme-Aktien, allen voran GameStop, aber eben auch AMC, gestern und auch vorgestern zu krassen Aktiengewinnen geführt. Bei AMC kam gestern auch noch dazu, dass AMC selbst Aktien auf den Markt warf und damit 250 Millionen Dollar neues Geld einnahm. Und auch das gab der Aktie dann nochmal Auftrieb. Am Montag schloss AMC mit einem Plus von 78%. Gestern ging es zwischenzeitlich nochmal um über 100% nach oben. Zum Schluss stand dann aber nur noch ein Plus von 31%.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass die Hunde und ihre Wirkung auf Menschen so oft unterschätzt werden. Hunde sind nicht nur der beste Freund des Menschen, sondern manchmal eben auch der beste Therapeut. Therapiehunde sind ja eigentlich nichts Neues. Sie können Menschen bei Epilepsie, bei Blindheit und bei vielen anderen Handicaps helfen und sie im Alltag unterstützen.
Die Ganja ist oben rum ganz nervös und hat gebellt und dann hat er tatsächlich einen Anfall gehabt. Wir haben die Ganja an den Aaron rangelassen, sodass der Aaron tatsächlich ohne Medikament angefangen hat, wieder zu sich zu kommen.
Aber jetzt wurde ein weiterer Bereich entdeckt, in dem Hunde sehr viel Positives bewirken können. Und zwar im Seniorenheim. In einem Altersheim in Mainz sind vor allem Menschen zu Hause, die unter Demenz leiden. Und für diese Menschen ist der Hund die allerbeste Medizin. Das Tier hilft, Erinnerungen zu wecken, wieder zu reanimieren. Viele von den Bewohnern des Heimes hatten nämlich früher Hunde und die Anwesenheit jetzt von Hunden im Altersheim erfüllt sie mit Freude. Diese Hunde beruhigen, sie wecken Erinnerungen, schöne Erinnerungen an bessere Tage. Überglücklich erzählen die Menschen hier im ZDF von den Erfahrungen, die sie damals mit ihren Hunden gemacht haben.
Wir hatten doch zu Hause Hunde. Die Lassie. Die ziehen mich einfach an. Die muss man knuddeln.
Es wirkt eben beruhigend, sich mit Tieren und eben in vielen Fällen mit Hunden zu umgeben. Vielleicht liegt's auch am ruhigen Atmen dieser Tiere. Und genau deshalb hat man jetzt ein Haustier entwickelt, das ja gegen Schlafstörungen hilft, ohne wirklich ein Tier zu sein. Die Rede ist von Kuscheltieren, die ein ruhiges Atmen nur simulieren und den Bewertungen nach zu urteilen, funktioniert das als Einschlafhilfe hervorragend. Wenn man also nicht die Zeit, das Geld hat, sich einen vierbeinigen Freund zuzulegen, dann ja, kann man auf das atmende Kuscheltier zurückgreifen. Das muss man, nur eins der Vorteile, zumindest nicht nachts auch noch Gassi führen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass ein weltbekannter Hollywood-Star und zweifacher Oscar-Gewinner noch immer nicht genug hat, sondern im Alter von 63 Jahren sein Debüt am Broadway anstrebt. Die Rede ist von George Clooney. Der Mann hat nach über 40 Jahren im Filmgeschäft noch immer nicht genug. Und er verkündet jetzt an einer Bühnenversion des 2006 erschienenen Films Good Night and Good Luck zu arbeiten. Clooney hatte bei dem Stück eigens Regie geführt und, ja, wie sollte es anders sein, darin auch mitgespielt. Das Politikdrama basiert auf wahren Begebenheiten der 50er Jahre. Es zeigt die mutige Berichterstattung des Journalisten Edward R. Murrow über die Kommunistenjagd des ehemaligen US-Senators McCarthy. Vielleicht erinnern Sie sich noch, hören wir doch mal rein.
In unserer nächsten Sendung geht es um Senator McCarthy. Wir werden ihn aufs Korn nehmen.
Wir werden nicht in Furcht voreinander einhergehen. Jene, die sich Senator McCarthys Methoden widersetzen, dürfen jetzt nicht schweigen.
Mr. Edward R. Murrow hat wiederholt mich und jene angegriffen, die den Kommunismus bekämpfen.
Jemand wird untergehen.
Du kriegst dieses Jahr eine Steuerprüfung.
Ich bestimmt nicht, du.
Clooney verkörperte damals die Nebenrolle des Fred W. Friendly, der Produzent und enge Verbündete von Murrows. Aber am Broadway schlüpft Clooney jetzt selbst in die Hauptrolle des furchtlosen Journalisten. Der Mensch muss ja Träume haben. Nahe liegt es ja, schließlich hatte er selbst mal angestrebt, Journalist zu werden. Das ist eigentlich der springende Beweis dafür, dass man alles sein kann. Und wenn es drauf ankommt, dann eben später, jenseits der 60. Zumindest auf den Bühnen des Broadway funktioniert die Erfüllung solcher Träume wunderbar. Also, was lernen wir? Wir fordern vom Leben ab heute nichts Geringeres als einfach alles. So wie Queen, I want it all. Ich wünsche Ihnen einen motivierten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Living life, so I'm living.